Erich Kästner hat mal geschrieben, man muss den Schneeball Narzissmus, Faschismus zertreten, ehe er zur Lawine geworden ist. Und das ist für mich wirklich ein Punkt, weswegen ich mich also auch heute engagiere, dass man, egal aus welcher Richtung man jetzt antirassistisch ist, man muss zusammengehen, damit also solche Zustände, die sich ja teilweise schon abzeichnen, auf keinen Fall wieder passieren.
Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
Heute geht's nochmal nach Düsseldorf, weil da noch ein paar Fragen offen geblieben sind. In der letzten Folge haben wir ja von dem Historiker Joachim Schröder erfahren, dass Düsseldorf zu Beginn des Nationalsozialismus eine wichtige Industriestadt gewesen ist, mit vielen Stahlwerken, und die KPD hatte hier viele Anhänger.
Ja, und diese Stahlwerke, die waren sehr wichtig, aber auch die Glashütte im Stadtteil Gerresheim, also ganz im Osten von Düsseldorf, die soll die größte der Welt gewesen sein. 8000 Arbeiter produzierten dort Getränkeflaschen und Einmachgläser. Und in Gerresheim, da habe ich dann auch Christa Bröcher getroffen. Sie kommt aus einer sehr politischen Familie. Die Großeltern und ihre Mutter waren alle in der KPD. Und in Gerresheim war die bis 1932 traditionell bei den Wahlen mit Abstand die stärkste Kraft.
Dein Großvater, der ja in Düsseldorf auch gewohnt hat, der hat einen ganz anderen Lebensweg gehabt. Er war bei der SA und hat nach dem Ersten Weltkrieg im Freikorps die Spartakisten bekämpft. Aber einer, gegen den er damals gekämpft haben könnte, das ist eben der Großvater von Christa Bröcher. Anton, Toni genannt, Toni Melchers, hat ein ziemlich bewegtes, revolutionäres und, ja, wie man sagt so schön, widerständiges Leben geführt.
Christa Bröcher und ich hatten uns an der Haltestelle bei der Pfeiferbrücke verabredet. Wenn man von der Innenstadt mit der Straßenbahn nach Gerresheim fährt, geht's etwas den Hang rauf. Und dann fährt man eben unter der Pfeiferbrücke durch. Eine schlichte Steinbrücke, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Und die spielt in der Geschichte von Christa Bröchers Großvater eine gewisse Rolle. Das erfahrt ihr gleich noch. Jetzt sieht sie erst einmal nur aus wie eine alte Steinbrücke mit einem eisernen Zaun in der Mitte. Und wir treffen uns an der Haltestelle. Da gibt es eine Fußgängerampel. Auf der anderen Straßenseite führt ein schmaler Fußweg hoch zur Brücke. Und da wollen wir hin.
Das ist die Pfeiferbrücke. Da musste man durch, wenn man nach Gerresheim wollte. Gerresheim, wir können ja schon mal rübergehen. Gerresheim Glashütte, sagt vielleicht jemand noch was. Das war also das rote Arbeiterviertel auch. Die Glashüttenarbeiter waren mehrheitlich kommunistisch oder sozialdemokratisch und alle gut organisiert. Und von daher wollte natürlich die SA und SS gerade bei den Arbeitern Schrecken verbreiten und musste dann aber nach Gerresheim hier durch diese Brücke durch. Wir können aber auch gehen.
Straßenbahn, Autos. Christa Bröcher schüttelt ihre grauen Locken und ruckelt nochmal den Rucksack auf ihrem Rücken zurecht. Während wir aufs Grün der Ampel warten, mustert sie mit zusammengekniffenen Augen die Brücke.
Vor 1933 konnte sich kein SA-Trupp nach Gerresheim reinwagen, weil die gar nicht hier durchkamen. Schon an der Pfeiferbrücke wurden die teilweise abgehalten. Ne?
Und zwar, weil hier die Kommunisten Wache standen. Regelmäßig kam es an der Pfeiferbrücke zu heftigen Schlägereien und auch zu Schießereien.
Aber schon interessant, dass alles so vergessen ist, diese Orte.
Wir laufen los, den schmalen Schotterweg zur Brücke hoch. Christa Bröcher stoppt vor einem Lageplan, der zwischen Brücke und Waldrand steht.
Krankenhaus, Gallberg, ja.
Wir blicken also die Brücke runter, wo die Autos vorbeirauschen, und gehen etwas in den Wald, damit es nicht mehr so laut ist.
Dein Großvater ist ja 1897 geboren. Das heißt, dieser Toni Melchers, um den es heute geht, der war ja noch mal eine Ecke älter. Der war seit 1903 in der Gewerkschaft, war Mitbegründer der USPD und des Spartakusbundes. Und während der sogenannten Spartakistenherrschaft Anfang 1919 in Düsseldorf, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, da war er einer von vier Mitgliedern gewesen im sogenannten Vollzugsausschuss. Der hat dann quasi die ganzen Geschäfte in der Räterepublik dort geleitet.
Und als der Freikorps in Düsseldorf, in dem ja mein Opa war, dann die Revolution niedergeschlagen hatte, floh Toni Melchers nach München. um da die Räterepublik mit aufzubauen. Soll da wohl auch im Vollzugsausschuss gewesen sein. Mehr kann man darüber übrigens lesen in Joachim Schröders Buch über den Düsseldorfer Revolutionär Ewald Ochel. Die beiden waren nämlich Weggefährten. Das haben wir euch in die Shownotes gestellt.
Also da war ganz schön was los. Die Leute sind wirklich sehr viel hin und her gezogen für die damalige Zeit, finde ich. Und dieser Toni Melchers, der hat aber ja aus diesem Ersten Weltkrieg ja ganz andere Schlüsse gezogen als dein Großvater.
Ja, definitiv. Toni Melchers sah da offensichtlich die Chance, dass in einem neuen politischen System die Arbeitenden endlich auch Einfluss haben sollten. Während mein Großvater Joachim, der ja aus einer bürgerlichen Familie stammte, also sein Vater war kaiserlicher Brückenbaumeister und soll die Münstner Brücke gebaut haben, also angeblich die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands zwischen Remscheid und Solingen. Also das war ein großes Ding in der Familie. Und nach dem Krieg war vom Ansehen und vom Ersparten nichts mehr übrig. Mein Großvater wollte wohl auch deshalb die alten Zeiten zurück und Toni Melchers definitiv nicht.
Genauen Beweggründe kann man, weiß man jetzt natürlich auch nicht, aber ich vermute, dass das dieser Weg war. Die Erlebnisse im Ersten Weltkrieg, dann die Erlebnisse.
Wo war er denn?
In Frankreich unter anderem auch.
Okay. Mhm. Mein Opa auch. Aha. Und der hat dann aber, kam aus dem Ersten Weltkrieg wieder und hat dann die Spartakisten bekämpft. Gejagt. Ja. Genau. Ja. Ja, ja. Und war dann, Freikorps. Und das schreibt meine Oma, SA Mann der ersten Stunde.
Mhm. Also, sagen wir so, unterschiedliche Schlüsse aus der Vergangenheit, aus dem, was passiert ist. Ne?
Ja, es war klar, ne? Also für deinen Großvater ging es bergab, für Toni Melchers konnte es eher bergauf gehen. Aber gehen wir vielleicht nochmal in die Anfänge des Nationalsozialismus zurück. 1933, da war Toni Melchers 46. Da hatte Achim uns ja erzählt, dass eigentlich direkt mit der sogenannten Machtergreifung die SA und die SS ganz gezielt gegen Andersdenkende vorgegangen sind. Also geradezu bürokratisch war das organisiert und das konnte man gerade auch an der Zerschlagung der KPD sehr gut sehen. Ganz besonders dann nach dem Reichstagsbrand Ende Februar, den die Nazis dazu genutzt hatten, ja, um ihnen ja den Kommunisten in die Schuhe zu schieben.
Ja, und danach trauten sich die Nazis dann eben auch in die Kommunistenhochburg Gerresheim rein. Eine Aktion muss damals großes Thema in der Stadt gewesen sein. Am 5. Mai 1933 nämlich marschierten 3500 SA-Leute, Hilfs- und Schutzpolizisten mit gepanzerten Wagen da ein und haben vermeintlich nach Waffen gesucht, Häuser durchsucht. Die Arbeiter der Glashütte wurden zusammengetrieben, verprügelt und mussten dann ihre Hände über dem Kopf nehmen und bis in die Innenstadt zurück zum Polizeipräsidium laufen, 8 Kilometer. Wo viele dann verhört wurden und ins Zuchthaus kamen. In Düsseldorf gab es die Ulmer Höhe, das war ein ganz berüchtigtes Gefängnis, und dann nach Bürgermoor.
Da wurden also ganz viele alte Rechnungen wahrscheinlich auch beglichen. Dieses Schicksal der Kommunisten, das ist uns zumindest im Westen ja relativ unbekannt geblieben. Aber das Lied Wir Moorsoldaten, das kennt vielleicht der ein oder andere unter euch, auch hier im Westdeutschland. Das ist wohl das bekannteste Lied gegen die Nazis, geschrieben von 3 Kommunisten, die hier saßen. Und Toni Melchers, der war dann auch im Konzentrationslager in der Nähe von Papenburg im Emsland.
Er war schon Mitte März 1933, also gut 2 Wochen nach dem Reichstagsbrand, in sogenannte Schutzhaft genommen worden, wie viele andere Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaftler auch, und kam dann eben nach Bürgermoor. Und ab hier erzählt dann Christa Bröcher auch lieber selbst.
Er ist mit der sogenannten Weihnachtsamnestie erstmal wieder freigekommen und ist dann nach Düsseldorf zurück, hat er weiter illegal gearbeitet, ist dann 37 nochmal nach Sachsenhausen als sogenannter Kollektivhäftling. Da ist er dann kurzzeitig nochmal freigekommen und ist dann aber wieder nach Sachsenhausen und hat dann bis zum bitteren Ende in Sachsenhausen ausharren müssen. Das heißt, er ist dann ins Klinkerwerk gekommen. Und das Klinkerwerk war die, in Anführungszeichen, Todesfabrik unter den Häftlingen genannt worden.
Warum?
weil die Arbeit da wahnsinnig schwer drin war. Die mussten also wirklich mit den Händen, mit Spitzhacken, mit unzureichendem Arbeitsmaterial erstmal Beton beiseite schaffen und zerkleinern und dann eben die Klinker machen, also solche Steine. Die sollten für die neue Reichshauptstadt Germania, also die von Speer entworfene Reichshauptstadt, gemacht werden. Dazu ist es natürlich nicht gekommen, aber die Arbeit war eben brutal und hart. Und dann wurde ja gegen Ende des Krieges, wurden ja die Lager teilweise aufgelöst, viele noch erschossen, umgebracht und ein großer Teil auf die sogenannten Todesmärsche geschickt. Und da gab es eben auch von Sachsenhausen den Todesmarsch Richtung Ostsee. Und in der Gegend von Schwerin sind wohl auf der einen Seite amerikanische, auf der anderen Seite russische Soldaten diesem Todesmarsch immer näher gerückt. Die Bewacher, die SS, ist dann geflohen. Und die sind auf diese Weise befreit worden, die wenigen Überlebenden, die es noch gab. Denn die sind auf den Todesmarsch geschickt worden, praktisch ohne Verpflegung, ohne irgendwelche Möglichkeiten der Übernachtung. Die haben also dann im Wald geschlafen. Manche haben versucht, Wurzeln zu essen. Viele waren entkräftet. Wenn sie zusammenbrachen, sind sie erschossen worden. Daher ist also die Bezeichnung Todesmarsch durchaus richtig, ne?
Dann ist Ihr Großvater befreit worden und ging...
Ja, ist nach Düsseldorf zurück. Wie er das geschafft hat, weiß ich nicht. Ich weiß dann wohl, dass er in Düsseldorf noch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes mitgegründet hat und dass er eine Zeit lang auch zuständig war für die Bearbeitung von Wiedergutmachungsanträgen, gerade auch von Verfolgten. Ich habe ihn noch erlebt als Großvater und kann mich schwach, also wirklich an einzelne Szenen erinnern. Nicht als Gesamt, sage ich jetzt mal schon.
Als er gestorben ist, waren Sie 3.
Da war ich 3, ja. Aber trotzdem, es bleiben so bestimmte Erinnerungen bei den Kindern sicherlich hängen. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, das Büro der VVN war damals auf der Kasernenstraße in Düsseldorf. Und zwar gab es da einen Erdbunker und auf der Dachfläche dieses Erdbunkers waren Baracken, darin war das Büro. Und wenn meine Mutter mit mir zum Opa ging, dann kam ich immer auf den Schreibtisch und er hatte meistens ein Bonbon oder was Süßes für mich. Also das ist so ein Bild, was sich mir eingeprägt hat, ne? Aber sonst habe ich natürlich keine Erinnerungen mehr an ihn, nein. Denn er ist ja dann nachher, als er dann im Sterbebett lag, hat man mich natürlich nicht mehr zu ihm gebracht, klar.
Aber er ist gestorben an den Folgen?
An den Folgen, ja. Ja, ja. Der gesamten Haftzeit. Der hatte sowieso einen Herzfehler und war einfach auch sehr geschwächt. Hatte auch keine Zähne mehr. Das war also Folter, Schwerstarbeit, mangelhafte Ernährung. Also kam ja alles zusammen.
VVN, den Begriff müssen wir kurz erklären, um den geht es später auch nochmal. Das ist die Abkürzung für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Die wurde 1947 gegründet, also in dem Jahr, in dem Toni Melchers übrigens auch gestorben ist. Und in dieser Organisation haben sich viele von Deutschlands Widerstandskämpfern und Verfolgten des NS-Regimes zusammengetan. Das gibt's ja auch heute noch, ne? Also die VVN gibt's heute noch. Ihnen ging und geht es nicht nur darum, das Gedächtnis wach zu halten an den Nationalsozialismus und an die Verfolgung, sondern sich auch einzumischen in aktuelle Themen, wie damals, als eben die Juristen und Beamten aus der NS-Zeit wieder in den Behörden saßen oder die Wiederbewaffnung in den 50er Jahren, die Notstandsgesetzgebung Ende der 60er Jahre. Und vor 2 Jahren haben wir ja lesen können in der Presse, dass dem VNN die Gemeinnützigkeit aberkannt werden sollte. Er hat sie aber dann doch wieder nach längerem Hin und Her zurückbekommen, nachdem Gedenkstätten, nachdem Gewerkschaften, Sozialverbände, jüdische Gemeinde, Grüne, Linke und Sozialdemokraten protestiert hatten. Aber gehen wir mal zurück wieder zu Christa Bröcher. Die ist Jahrgang 1944. Jetzt haben wir ganz viel über ihren Großvater erzählt. Aber was war mit ihrer Mutter?
Ihre Mutter Christel wurde 1909 geboren, auch in Düsseldorf. Die hatte noch 3 Geschwister. Ihr Bruder war älter, die beiden Schwestern jünger. Alle waren politisch aktiv, auch ihre Großmutter übrigens, die war bis zum KPD-Verbot Mitte März 1933 Stadtverordnete gewesen und Christa Bröchers Mutter und deren Geschwister im kommunistischen Jugendverband. Irgendwann waren alle Familienmitglieder in der NS-Zeit einmal verhaftet, erzählt Christa Bröcher, aber nicht nur verhaftet, auch verhört und gefoltert, außer die jüngste Schwester. Christa Bröcher ist Mitbegründerin der Kinder des Widerstandes, die sich seit einigen Jahren zusammengeschlossen haben und dann letzten Februar einen Verein gründeten.
Um was geht's dort genau?
Die Mitglieder sind Kinder oder EnkelInnen, die die Erinnerung an Widerstand und Verfolgung ihrer Eltern und Großeltern wachhalten wollen. Also die geben zum Beispiel verschiedene Bücher heraus, in denen sie die Geschichten ihrer Eltern erzählen. Auch Christa Bröcher hat darin ihre aufgeschrieben. Den Titel der Reihe haben wir euch in die Shownotes gestellt und auch den Link zur Seite der Kinder des Widerstands.
So die Erfüllung eines Auftrags, von dem wir schon von Peter Pogani nennt, vom Pack gehört haben.
Das habe ich sie auch gefragt, ob es ihr Auftrag ist, dass das, was ihre Familie in der NS-Zeit erlebt hat, nicht vergessen wird.
Ja, aber eben aus zwei Gründen. Einmal natürlich, dass Geschichte nicht verfälscht wird. Gerade in der Adenauerzeit war es ja so, dass dann die Prozesse auch gegen Kommunisten oder solche, die man für links hielt, geführt wurden. Ich sage nur auch Stichwort Berufsverbote. Aber im Zusammenhang mit dem KPD-Verbot gab es ja viele Prozesse, auch vorher schon.
KPD-Verbot war 56.
18. August 56 war der Geburtstag meiner Mutter. Deswegen weiß ich das Datum so genau. Ja, und zum Beispiel waren in diesen Prozessen manchmal Richter tätig oder Staatsanwälte, die während der Nazi-Zeit auch schon tätig waren. Gibt es also zum Beispiel bei Heinrich Hannover durchaus entsprechende Zeugnisse dazu. Und den Verurteilten wurde dann Tätigkeit zum Beispiel dem Karl Schabroth für die Zeitung Die Freiheit vorgeworfen, und zwar rückwirkend vorgeworfen. Und ihnen wurde dann sogar die Entschädigung für die Nazi-Verfolgung wurde ihnen aberkannt und sie mussten die zurückzahlen.
Wie war das in Ihrer Familie mit Entschädigung? War das ein Kampf, dass man die bekommen hat?
Ja, es war ein Papierkrieg, ja. Ja. Also mein Großvater hat dann...
Hat er das noch mitbekommen?
Das hat er noch mitbekommen, ja. Ich glaube, 20.000 D-Mark hat er bekommen für die vielen, vielen Jahre, die er gesessen hat. Meine Mutter eine klitzekleine Verfolgtenrente, obwohl sie eben auch durch die Verfolgung schweren Nierenschaden hatte.
Sie war auch in der Ulmer Höhe, also die war in der Ulmer Höhe.
Ja, die hatte einen Hochverratsprozess in Hamm. Alle Prozesse waren in Hamm, was Rheinland und Ruhrgebiet und bis runter nach Solingen, Bergisches Land betraf. Und sie hat da eben den Hochverratsprozess gehabt. Sie war die einzige Frau in der Gruppe von 18 Angeklagten. Und sie war angeklagt, eben auch Flugblätter verteilt zu haben, gedruckt zu haben. Und vor allen Dingen war sie Verbindungsfrau zwischen illegalen Gruppen. Und hat dann ja in diesem Prozess 1,5 Jahre bekommen. Und ja, ich sag mal so, wahnsinniges Glück gehabt in diesem Falle, weil ihre Akte, so hat sie es mir zumindest erzählt, auf den Schreibtisch gekommen ist, eines ehemaligen Schulkameraden, der damals während der Schulzeit heftig in sie verliebt gewesen war und es wohl nicht übers Herz gebracht hat, sie dann in Schutzhaft zu schicken. Sie musste sich aber regelmäßig melden bei der Polizei. So hat sie es mir erzählt, also dass sie eben dieses Glück gehabt hat, dann nicht ins Konzentrationslager zu kommen.
Aber Sie haben in der Geschichte, die Sie aufgeschrieben haben über Ihre Familie, haben Sie gesagt, dass Ihre Mutter sich dann erstmal zurückgehalten hatte?
Ja, weil sie ja sich unter Beobachtung fühlte.
Der Bruder Ihrer Mutter? Der
ist umgedreht worden, ja. Der war also auch in Haft und längere Zeit und ist wohl in der Haft aus welchen Gründen auch immer, ob man ihm Folter angedroht hat oder wie man ihn behandelt hat, weiß ich nicht. Aber er ist dann in verschiedene nationalsozialistische Organisationen später eingetreten. Und das war für die Familie natürlich schrecklich, weil sie jetzt nicht wusste, sagt er was, macht er was, haben wir sozusagen, sag jetzt mal, einen Verräter in der Familie. Ne? Oder
ja, aber auch, weil man ihn liebt ja ihn trotzdem.
Ja, natürlich.
Und trotzdem weiß man, das ist, wie Sie schreiben, durch diesen Riss ging durch viele Familien.
Der ging durch viele Familien durch.
Und wurde das Verhältnis irgendwann wieder besser oder blieb das so?
Nein, das blieb so. Das sind aber auch Kindheitserinnerungen. Der Onkel ist also dann mal nach Düsseldorf gekommen, um die drei Schwestern zu besuchen. Er saß dann auf der Couch und man spürte sozusagen den Frost in der Luft. Und das Verhältnis war also nicht mehr zu kitten. Das war ganz schwierig.
Ja, da wird sicher das Vertrauen in einen Menschen, in einen Bruder oder in einen Sohn ziemlich grundlegend erschüttert, oder?
Das glaube ich auch. Aber auch die Hoffnung, die man in die neu entstehende Bundesrepublik ja gesetzt hat. Man hat Widerstand geleistet gegen die Nazis, hat Gefängnis, Folter auf sich genommen, kämpft mit gesundheitlichen Folgen. Der Großvater hatte ja keine Zähne mehr von der Folter, hat Christa Bröcher ja erzählt, die Mutter ein Nierenleiden aus der langen Zeit im Gefängnis. Und dann findet man für diesen großen Mut, trotz allem widerständig zu bleiben, keine Anerkennung. Also wird sogar weiterverfolgt.
Das gilt ja generell für die Anerkennung des Widerstands gegen die Nazis. Im Nachkriegsdeutschland, also im Westen, wurde das zunächst überhaupt nicht anerkannt, geschweige denn irgendwie gewürdigt. Und erst Mitte der 50er Jahre ging das ja ganz langsam los. Also zumindest galt das für die Würdigung des Widerstands um Stauffenberg und den der Weißen Rose in München. Also für teilweise eher konservativen Widerstand und nicht für den der Kommunisten.
Und in vielen Teilen der Bevölkerung war Widerstand gegen Hitler in allen Formen bis in die 70er Jahre sogar hinein verpönt. Und das hat eine ganz einfache Erklärung. Wenn ich selbst nämlich als Bürger der Bundesrepublik, der schon in der NS-Zeit gelebt hat, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus anerkenne, dann muss ich ja gleichzeitig auch anerkennen, dass ich selbst da versagt habe, weil es eben Handlungsoptionen gab, ich aber brav weiter mitgelaufen bin.
Das heißt, deshalb hat man den Widerstand gegen Hitler gerne komplett ausgeblendet und dann lieber diese Erzählung gepflegt, über die wir ja schon oft gesprochen haben, dass im Grunde genommen die Deutschen die eigentlichen Opfer des Krieges waren, verführt von den Nazis und missbraucht. Viele waren an der Front gefallen, im eigenen Land ausgebombt oder aus der Heimat vertrieben und angeblich haben ja auch ganz viele Juden geholfen, was gar nicht sein kann, wenn man sich die Zahlen anguckt. Aber dieses nicht Anerkennen des Widerstands, das haben ja auch die Enkel und Kinder von Widerstandskämpfern zu spüren bekommen. Das war ja auch eine Art Sippenhaft.
Ja, also das muss doch schon sehr prägen. Also auch Christa Bröcher. Sie erzählt, dass sie schon von klein auf sich mit dem auseinandersetzen musste, was ihre Familie politisch dachte und tat und den Vorbehalt ihrer Mitschüler deutlich zu spüren bekam.
Nun, das war also so, dass ich auf der Realschule durchaus auch schon mal Stecknadeln in meinem Schulternister fand, wenn ich da reingriff oder Tinte über meine Sachen gespritzt war und ausgegossen war. Und die Rektorin hat mich dann auch eines Tages rausgerufen. Da war ich in der 5. Klasse auf der Realschule. Was ist dein Vater von Beruf? Ja, Dekorateur und Plakatmaler. Der hat übrigens sehr viele Transparente auch geschrieben, ne? Und was ist deine Mutter? Ja, Verkäuferin. Aha, du gehörst hier überhaupt nicht hin.
Christa Bröcher erzählt, ihre Eltern hätten sie nie zu etwas gezwungen. Aber sie habe schon früh marxistisch geprägte Literatur verschlungen, über die zu Hause dann diskutiert wurde, wie übrigens über alle gesellschaftspolitischen Themen, die da gerade anstanden. Und mit 14 ging sie nicht zur Konfirmation, sondern wollte zur Jugendweihe, wie ihre Mutter damals, und begann dann eben auch, sich politisch zu engagieren. Bei den Naturfreunden zum Beispiel, einem Freizeitverein, der aus der Arbeiterbewegung entstanden war. In der Schule haben die Drangsalierungen durch Mitschüler dann erst aufgehört, als sie aufs Gymnasium wechselte. Die Direktorin dort war die Ehefrau eines Pfarrers der bekennenden Kirche, also der war auch verfolgt worden.
Also mal so, was sicherlich auch eine große Rolle gespielt hat, das war die Solidarität der Menschen untereinander. Man half sich untereinander, gerade auch die Verfolgten oder die Menschen, die weiter politisch tätig waren. Man organisierte Veranstaltungen, viele Kulturveranstaltungen übrigens von wegen dieses Deutschland. Ich habe da als Kind auch oder Jugendliche auch relativ viel mitbekommen an Kulturveranstaltungen. Und das hilft natürlich auch, die Repressionen dann zu ertragen, ne? Oder sich gegenseitig zu bestärken, dass ja immer in der Hoffnung, dass sich vielleicht doch die Zustände ändern. Vor allen Dingen während der 60er Jahre, als dann auch die Studentenbewegung kam, war natürlich die Hoffnung größer.
Und wie war das?
Ja, die Hoffnung, dass sich die Zustände demokratisieren. Ne? Und es gab ja dann auch den Slogan unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren.
Aber diese Hoffnung, die ging ja nicht so ganz auf. Da kam ja dann erstmal noch 1972 der sogenannte Radikalenerlass, um den soll es gleich gehen. Aber mich würde erst noch mal interessieren, wie Christa Bröcher reagiert hat, wenn sie darauf angesprochen wird, also dass ihrer Familie ja eigentlich bis heute die Anerkennung für ihren Widerstand verwehrt geblieben ist.
Mit Empörung einmal heute über die heutigen Zeitläufe, wenn ich sehe, wie auch Geschichte verdreht wird. Wie,
was zum Beispiel?
Ja, diese Holocaust-Leugnung oder wie Gauland sagt, ein Fliegenschiss in der Geschichte. Oder wenn, ja, und vor allen Dingen die gesamte Rechtsentwicklung mit Rassismus, mit Antisemitismus, finde ich einfach empörend. Ne?
Bei einer Umfrage vom Spiegel 2004 hat zum ersten Mal eine Mehrheit der Deutschen gesagt, dass der Widerstand gegen Hitler für die demokratische Kultur der Bundesrepublik wichtig gewesen sei.
Das heißt, es hat eigentlich 2 Generationen gedauert, bis der Widerstand in der NS-Zeit nicht mehr verdrängt wurde, sondern eben als wichtig wahrgenommen worden ist.
Und gleichzeitig wird der Widerstand mehr und mehr von rechts außen für sich beansprucht. Das haben wir ja in der letzten Zeit immer mal wieder gesehen, also die AfD im Widerstand gegen die Kanzlerdiktatorin zum Beispiel. Mal sehen, wie es da jetzt weitergeht. Und das, erzählt Christa Bröcher, macht ihr Angst, weil sie dann oft an ihre Kindheit denken muss.
Bei uns zu Hause waren eben viele Menschen, die Verfolgung erlitten hatten, ne? Egal jetzt, ob jüdisch oder sonstig Verfolgte. Und da gab es eben auch Szenen, die sicherlich auch mitprägend waren. Ne? Da hat also zum Beispiel gab es einen Kameraden, sage ich jetzt mal, der zu Besuch war und wenn der bestimmte Geräusche hörte, dann ging er sofort in die Haltung zurück, mit der man ihn aufgehängt hatte. Und zwar gab es ja die Methode, den Menschen die Hände auf den Rücken zu binden und sie dann praktisch mit den Händen an solchen Pfählen aufzuhängen. Und in die Haltung ging er bei bestimmten Geräuschen oder Anlässen ging er sofort wieder zurück und zitterte dann am ganzen Körper. Und solche Sachen, sage ich mal, sind durchaus prägend, wenn dann heute erzählt wird, war alles nicht so schlimm, ne? Oder in einem Gerichtsurteil hieß es dann bei einem jungen Mann, der auch Entschädigung haben wollte, ja, er hätte ja nicht Widerstand leisten müssen. War ja seine eigene Entscheidung.
Laut Bundesentschädigungsgesetz war von der Entschädigung nämlich ausgeschlossen, Zitat, wer nach dem 23. Mai 1949 die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekämpft hat. Das heißt, im Zuge des Kalten Krieges wurden die Kommunisten wieder zu Staatsfeinden erklärt und ihr Widerstand gegen die NS-Zeit war dann eben kein Thema mehr.
Bei der ersten Bundestagswahl 1949 hatte die KPD 5,7% erhalten. Ein Jahr später aber gab es dann den sogenannten Adenauer-Erlass. Der hat die Berufsverbote, die direkt nach dem Krieg im Rahmen der Entnazifizierung gegen ehemalige NS-Bedienstete erlassen worden waren, aufgehoben und stattdessen war ab dann KPD-Mitgliedern der öffentliche Dienst verboten und 1956 dann die Partei insgesamt.
Das war wahrscheinlich für eine Familie wie die von Christa Bröcher doch sehr hart. Wie ist sie damit umgegangen?
Eigentlich immer sehr, wie soll ich sagen, sehr kämpferisch. Eigentlich alle. Meine Mutter hat sich sehr viel um Kinder, um Schule und so weiter gekümmert. Die war also im Schulausschuss der Stadt Düsseldorf und hat zum Beispiel auch für die Bunkerkinder, für die Kinder, die damals noch mit ihren Familien in Bunkern leben mussten, sehr viel organisiert. Die war also sehr stark in diesem ganzen sozialpflegerischen Bereich tätig, vor allen Dingen was Kinder, natürlich ehrenamtlich, was Kinder anbetraf, Kinder und Jugendliche. ja, kämpferisch weitermachen, nicht aufgeben. Das war schwierig, natürlich, ja, aber ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass sie gesagt hat, ach nee, ich ziehe mich jetzt zurück.
War das für Sie ein Vorbild?
Meine Mutter, ja, auf jeden Fall, ja. Ja,
das wäre jetzt für Sie aber auch nie drin gewesen, dass Sie jetzt sagen, ach nee, mit den Kommunisten, das ist mir jetzt alles immer diese ganze Politik. Ich mache jetzt nur noch, ich pflanze jetzt nur noch Blumen, ich will damit alles nichts zu tun haben.
Nein, das war eigentlich nie drin. Ne?
Sagen Warum wir
mal so,
nicht?
Ja, weil auch weil ich sage jetzt mal so, weil ich auch als immer Kinderarbeit, Kindergruppenarbeit gemacht habe und als Lehrerin gesehen habe. Ich bin also noch alte Volksschullehrerin und dann musste man sich ja entscheiden zwischen Grund- und Hauptschule und mit meinen Fächern. Ich habe also hauptsächlich Mathe und Physik gehabt.
Aber auch wieder so ein bisschen in die Spuren Ihrer Mutter, ne? Die ja eigentlich auch eher was ganz anderes werden wollte.
Ja, die wollte Mechanikerin werden, klar. Und mein oder auch meines Nennonkels, bei dem ich sehr viel war. Gondermann hieß der, Willi Gondermann, Mathilde Gondermann. Mathilde war Zellengenossin meiner Mutter und deswegen Nennonkel, sage ich jetzt mal, ein gutes Verhältnis. Und der war Radiotechniker. Und wenn meine Mutter mal wieder im Krankenhaus war, wegen ihrer Nierengeschichten, dann war ich immer bei Gondermanns und habe dann in der Radiowerkstatt geschlafen, durfte dann löten, durfte mit Krokodilklemmen die Leute bedienen und so weiter. Das war also so ein bisschen prägend, ja. Aber nochmal zurück, als Lehrerin sieht man natürlich sehr schnell, dass man nur über Schule den Kindern nicht genügt. Das heißt also, es war für mich eigentlich immer klar, kleine Kinder brauchen kleine Klassen. Als GEW-Mitglied geht man dann auf die Straße. Und solche Sachen. Also das war für mich eigentlich immer prägend, dass man, wenn man über Verhältnisse meckert, muss man was tun, um sie zu verändern.
Gründete sich die Deutsche Kommunistische Partei, die DKP.
Und darauf folgte dann aber ziemlich schnell, 1972, der sogenannte Radikalenerlass, mit dem man Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst auf ihre Verfassungstreue hin überprüfen wollte. 3,5 Millionen Anwärter für den gesamten öffentlichen Dienst wurden damals vom Verfassungsschutz auf ihre politische Zuverlässigkeit hin überprüft. Es gab 11.000 Berufsverbote, mehr als 2.000 Disziplinarverfahren und weit über 200 Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst.
Und viele der damals Betroffenen haben heute ganz erhebliche Nachteile, zum Beispiel bei ihrer Rente, weil sie den Beruf nicht weiter ausüben konnten oder lange Zeit nicht ausüben durften. Auch Christa Bröcher hat damit ihre Erfahrung gemacht. Sie war ja Lehrerin, gerade erst verbeamtet und laut Erlass des damaligen NRW-Kultusministers sollte bei ihr in die Personalakte eingetragen werden, dass sie an Veranstaltungen der DKP teilgenommen hatte und auf der Reserveliste der DKP zu den Kommunalwahlen stand. Dagegen hat sie geklagt. Ihre Klage wegen des Eintrags in der Personalakte wurde abgewiesen. Der war also rechtens. Und deshalb brauchte sie an Beförderung nicht mehr zu denken.
Wie gehen denn Ihre eigenen Kinder, die sie ja hat, damit um? Wo stehen die politisch? Also wie wirkt die Familiengeschichte da weiter?
Risse gehen durch Familien. Der eine Sohn ist politisch eher links und der andere ist AfD-affin. Was also, natürlich sehr schwierig ist für mich.
Geschichte geht weiter.
Geschichte geht weiter, ja. Ja. Ist für mich eine schwierige Geschichte, aber ja, gut. Ne? Obwohl wir...
Diskutieren Sie zu Hause viel?
Ja.
Solange noch diskutiert wird. Aber wie sieht es heute für Christa Bröcher aus? Wie erlebt sie die Gegenwart?
Sagen wir mal so, Christa Bröcher ist wachsam.
Der Erich Kästner hat mal geschrieben, man muss den Schneeball, nämlich Narzissmus, Faschismus, zertreten, ehe er zur Lawine geworden ist. Wenn es eine Lawine geworden ist, ist es zu spät. Und ich finde, das gilt also heute genauso. Und das zeigen ja auch die Erfahrungen, die gemacht worden sind. Es war für, also meiner Meinung nach, ein sehr, sehr großer Fehler, dass sich die antifaschistischen Kräfte vor 33 nicht vereinigt haben. Und im Konzentrationslager waren sie dann vereinigt, ne? Dann hätte wirklich die Nazis verhindert werden können, meiner Meinung nach, wenn Gewerkschaften, SPD, KPD und so weiter zusammengegangen wären. So, und das ist für mich wirklich ein Punkt heute, weswegen ich mich also auch heute engagiere, dass man, egal aus welcher Richtung man jetzt antirassistisch ist oder sich humanistisch einsetzt, ob das jetzt der christliche Humanismus ist oder ob man das aus seinem Gefühl heraus tut, weil man einfach Mitleid mit Menschen hat, die jetzt fliehen, oder egal aus welcher Richtung, oder ob es eine sozialistische, kommunistische Richtung ist, man muss zusammengehen, damit also solche Zustände, die sich ja teilweise schon abzeichnen, auf keinen Fall wieder passieren. Und das ist also so auch der Grund, warum ich sage, man muss über die Geschichte berichten. Man muss zeigen, was Faschismus für die Familien bedeutete. Aber man muss den Bogen zu heute ziehen und eben auf die Solidarität untereinander, die ja damals war, also die Werte des Widerstandes im Grunde genommen weiter vermitteln. Und auf heute gehen und klar machen, es wird höchste Zeit, was zu tun, ne?
Christa Bröcher und ich sind dann noch zusammen zur Straßenbahnhaltestelle zurückgelaufen und haben uns da verabschiedet.
Vor allen Dingen, was mich wirklich am meisten stört, ist diese Sonntagsreden. Ne? Wenn dann nach einem Anschlag wieder gesagt wird, und wir müssen alle gemeinsam und so weiter und so fort. Und was passiert? Nix. Aber auch gar nichts.
In der Altstadt war ich dann noch mit Marien Haying verabredet, in einer ganz bestimmten Kneipe, die in der NS-Zeit ein Treffpunkt für kommunistische Widerständler war.
Wolkerstraße, ganze Kneipen sind noch dicht, das ist so Düsseldorfs Kneipenmeile. 22 müssen wir zum Spiegel.
Der Spiegel, das ist seit Jahrzehnten die Partykneipe. Doch um dort anzukommen, geht es vorbei an Läden wie Pommes Pervers oder der Villa Wahnsinn. Maren ist Historikerin an der Fernuni Hagen und recherchiert gerade für ihre Habilitation zur Alkohol- und Kneipenkultur im 19. und 20. Jahrhundert. Ein weiterer Schwerpunkt von ihr ist Frauen- und Geschlechtergeschichte, und dabei interessiert sie sich besonders für Frauen, die nicht der vermeintlichen Norm entsprechen, die widerständig sind. Clara Schabroth war so eine Frau, die Frau von Karl Schabroth, den Christa Bröcher ja schon erwähnt hat. Beide waren im kommunistischen Widerstand in Düsseldorf auch wichtige Größen. Und die Kneipe, in die wir jetzt gehen, spielte da eine entscheidende Rolle.
Also quasi alle wissenschaftlichen Kompetenzen von Maren an einem Ort vereint. Klingt spannend.
Der Spiegel, da steht's.
Achtung, ich bin da.
Hallo.
Hallo, Melanie.
Das ist ja nett, dass du Zeit hast.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir uns an so einem historisch wichtigen Ort treffen können. Sehr schön.
Du hast den ausgegraben, ne?
Ich habe den ausgegraben, weil es hier 1935 eine sehr wichtige Verhaftung gab in Düsseldorf. Also die Gestapo hat hier eine kommunistische Zelle hochgehen lassen.
Darf ich Ihnen auch einen Kaffee machen?
Oh, das wäre total super.
Welchen Kaffee hätten Sie gerne?
Ach, gibt's auch noch eine Auswahl?
Neben Maren, die auf einem Barhocker am dunklen Holztresen sitzt, steht Charlie.
Ich mach das Teil jetzt hier ready für heute Abend.
Ach so, okay. Und dann geht um 18 Uhr geht's wieder auf?
Heute um 18 Uhr, ja. Normalerweise haben wir ja um 11.30 Uhr auf.
Haben Sie eine Glocke zum Rausläuten eigentlich?
Nein, wir haben ein Feierabendlied.
Ah ja.
Gute Nacht, Freunde von Reinhard May.
Wer schon in Düsseldorfer Kneipen war, der kennt den Geruch nach altem Holz, Staub, nach Bier. Bierdeckel liegen auf dem Boden, so als sei gerade der letzte Gast gegangen. Eine Altbierreklame in Neonblau, geschwungene Spiegel, die Wände weinrot gestrichen, sicher nicht zum ersten Mal. Das schwere dunkle Holzmobiliar hat Generationen erlebt. Wir nehmen unseren Kaffee und gehen zum Ende der Kneipe. Da steht im Schummerlicht besagte Pilzbar. Und Maren erzählt, warum diese Kneipe für den kommunistischen und konspirativen Widerstand im Untergrund so wichtig war.
Ja, und dieser Widerstand, der war ja mutig und lebensgefährlich. Ich habe mal gelesen, es gab einen Schießbefehl für Menschen, die Flugblätter verteilt haben, wenn die nicht sofort auf Zuruf stehen geblieben sind.
Das war lebensgefährlich, das ist vollkommen richtig. Die Gruppen, die zusammengearbeitet haben, wenn wir uns jetzt nur mal den kommunistischen Widerstand angucken, haben eben häufiger nur in Fünfergruppen gearbeitet, damit, wenn tatsächlich irgendjemand auffliegt, nur diese eine Fünfergruppe auffliegt und nicht noch mehr Menschen zusammen. Die Personen kannten sich eben schon aus den 20er Jahren. Das heißt, da war ein bestimmtes Vertrauen zu Leuten, die miteinander kommunistisch, eben politisch interagiert haben. Und dann war eben klar, auch ab 33 der Person stehe ich politisch nahe. Aber die Repressionen waren ja unfassbar groß. Und es gab ja auch in Düsseldorf 4 verschiedene Orte, an denen die Gestapo gefoltert hat. Es gab sehr viele Festnahmen. Und da ist es eben auch immer mal wieder passiert, dass Menschen der Folter nicht standgehalten haben und Namen verraten haben. Von daher war nur ein Vertrauen in kommunistische Genossinnen und Genossen nicht ausreichend, um zu wissen, dass ich eine Form von Schutz habe.
Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn du sagst, sie haben in Fünfergruppen gearbeitet? Mhm. Gleichzeitig gab es schon, wie du sagtest, Schießbefehle für Leute, die nur Flugblätter verteilt haben. Wie wusste man, was die eine Fünfergruppe, was die andere Fünfergruppe tat?
Ja, das ist das Spannende an konspirativem Widerstand tatsächlich, dass es immer wieder Absprachen dann doch irgendwo gab und dass eine Person dann jemanden kannte, der wieder jemanden kannte, und dann wurden Dinge miteinander ausgetauscht. Wir sind ja hier in der Kneipe der Spiegel, der eben früher der Goldene Hahn war auf der Beukerstraße 22, und dies war beispielsweise eben ein Ort, wo sich Doris Maase mit anderen Genossen getroffen hat, um...
Doris Maase musst du noch mal ganz kurz erklären.
Doris Maase war sogenannte Halbjüdin und Medizinerin, aber eben auch Kommunistin, und war in Düsseldorf im Widerstand aktiv, in dem Sinne eben, dass sie auch sich mit anderen zusammen getroffen hat, Informationen ausgetauscht hat und auch mit Sicherheit, wenn sie nicht verhaftet worden wäre, 1935 noch sehr viel aktiver sich hier in die widerständige Bewegung eingearbeitet hätte.
Also sie hat sich hier getroffen. Was wurde hier gemacht?
Also der Goldene Hahn hatte damals 2 Ausgänge. Das hat der Spiegel jetzt nicht mehr, weil sie sich eben hier in diesem Raum getroffen haben mit einem Genossen mit dem Codenamen Otto. Und mit Otto, der eben Informationen hatte, wie sich jetzt weiter zu verhalten hat, wie die Gruppe besser konspirativ arbeiten kann, sollte sich hier getroffen werden an diesem öffentlichen Ort. Ein öffentlicher Ort ist ja unauffällig. Deswegen waren Kneipen, Lokale generell häufig Orte, an denen diese Treffen stattfanden, weil man eben auch genau gucken konnte, wer ist wo. Und aber wenn eben sich mehrere Kommunisten und Kommunistinnen in Wohnungen getroffen haben und das die Nationalsozialisten mitbekommen haben, dann war eben sehr schnell ein Verdachtsmoment da, und dann konnte es auch eben zu einer Hausdurchsuchung bzw. zu einer Störung des Treffens kommen. Deswegen,
und hier kam man schnell durch den Hintereingang raus.
Hier kam man schnell vorne rein und hinten wieder raus. Deswegen wurde sich hier getroffen. Das Problem war allerdings, als Doris Maase sich hier mit Otto treffen wollte, ist, dass Otto schon von der Gestapo vorher verhaftet worden war und sehr stark unter Druck gesetzt wurde. Und es gab eben einen Code, dass Otto hier reinkommen sollte mit seinem Hut auf und sich dann zu den beiden, also Doris Maase saß ja noch mit einem anderen Kommunisten, zu den beiden an den Tisch setzen sollte, um über die folgenden Abläufe zu sprechen. Er hatte aber keinen Hut auf und er kam rein und hat eine vorsichtig abweisende Bewegung mit der Hand in Richtung Doris Maase und dem anderen Genossen gemacht und ist dann weiter reingegangen. Und leider haben die beiden, die am Tisch saßen, diese Geste nicht richtig interpretiert und sind sitzen geblieben und haben dann gewartet, dass der Genosse Otto an den Tisch kommt. Stattdessen ist dann aber die Gestapo an den Tisch gekommen, hat die beiden direkt als Kommunisten, Kommunistinnen entlarvt bzw. auf Waffen untersucht und mitgenommen, sodass der geplante Hinterausgang für genau solchen Fall gar nicht mehr relevant war für die beiden. Die wurden dann inhaftiert. Und Doris Maase ist dann auch tatsächlich nach Ravensbrück ins Konzentrationslager gekommen, wo sie aber auch wieder Widerstand geleistet hat. Weil sie als Ärztin da war, konnte sie eben da anderen Personen helfen, hat Medikamente geschleust, hat Krankmeldungen gefälscht, damit Frauen, denen es da sehr schlecht ging, es auf ihre Art eben ja auch besser gehen konnte. Also da, wo sie war, hat sie eben mit den Möglichkeiten, die bestanden, sich widerständig verhalten.
In der Widerstandsgeschichte, die, wie wir ja schon gesehen haben, ohnehin lange gebraucht hat, um gehört zu werden, sind Frauen sehr lange gar nicht gesehen worden. Das gilt ja bei den Täterinnen eigentlich auch. Und bis heute bleibt ihnen eigentlich die gebührende Anerkennung, also nicht bei den Täterinnen, aber bei den Widerstandskämpferinnen, versagt, erzählt Maren. Sie will dazu beitragen, dass sich das ändert, indem man eben die Geschichten solcher Frauen wie Doris Maase erzählt oder eben von Clara Schabroth. Deren Mann Karl war eben eine sehr wichtige Größe im kommunistischen Widerstand in Düsseldorf, ebenso wie Christa Bröchers Großvater Toni Melchers. Wie Melchers hat der auch für die KPD-Zeitung Freiheit geschrieben und ist seit den 20er Jahren in der KPD in Düsseldorf aktiv. Wie Melchers wurde auch Karl Schabroth ziemlich schnell nach der sogenannten Machtübernahme festgenommen. Aber anders als Melchers war er fast die ganze Zeit in Schutzhaft, sodass seine Frau Clara mit kleinem Kind seinen Kampf draußen irgendwie weiterführen wollte und musste.
Der Unterschied eben, der häufig ist zwischen dem Widerstand von Frauen und Männern, ist, dass er tatsächlich auf eine bestimmte Art geschlechtsspezifisch ist, was daran liegt, dass die Menschen mit ihren widerständigen Handlungen nicht auffallen wollten natürlich. Also wenn Frauen Flugblätter im Kinderwagen durch die Stadt geschoben haben, sind sie nicht aufgefallen. Frauen haben häufiger als Sekretärin gearbeitet und konnten deshalb auf einer Schreibmaschine tippen. Das heißt, sie konnten schneller Flugblätter produzieren. Das sind eben dann Tätigkeiten, die sie übernommen haben, mit denen sie weniger stark auffielen. Oder Maria Wachter, die auch für den Düsseldorfer Widerstand sehr wichtig war, die dann mit einem Koffer voller Flugblätter immer wieder in die Niederlande gefahren ist. Die unscheinbare Frau fällt weniger auf als der schon stadtbekannte kommunistische Mann. Und daher kann man schon davon sprechen, dass es eben verschiedene Formen des Widerstandes gab. Deswegen ist der Widerstand von Frauen häufig unsichtbarer. Und so ist es auch in dem konkreten Fall bei den Schabroths, was eben auch ich persönlich noch als klaren Widerstand sehen würde oder als ja, einen klaren Kampf gegen den Nationalsozialismus ist, dass die beiden während dieser fast 12-jährigen Haftzeit in einem permanenten Briefaustausch waren. Also sie hat ihm die ganze Zeit Briefe geschrieben und ihn unterstützt. Die beiden waren verlobt zu der Zeit. Und damit hat sie ihn natürlich aufgebaut und ihm sehr viel Kraft gegeben und musste selber aber ihren Alltag als Kommunistin in Düsseldorf auch gestalten. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Tat, die sie da vollbracht hat, um ihn zu stärken, damit er auch eben weiterhin im Gefängnis stark sein konnte.
Wenn ihr mehr über Mariens Arbeiten zu den Schabroths wissen wollt, steht alles in den Shownotes.
Marien hat ja auch andere Familien von kommunistischen Widerstandskämpfern getroffen. Haben die denn Ähnliches erlebt wie die von Christa Bröcher?
Es wäre ja sehr viel einfacher gewesen für alle zu sagen, na gut, dann werden wir jetzt überzeugte Nicht-KommunistInnen und leben in diesem Wohlstandsland. Das wäre ja sehr viel einfacher gewesen. Aber das zeigt einfach, wie wichtig und bedeutend die politische Überzeugung war. Und deswegen sind sie ja auch, also jetzt konkret am Beispiel Clara und Karl Schabroth, der auch hier geblieben in Düsseldorf, wie auch andere, weil das ja keine Option war, einfach in ein anderes Land zu gehen, wo versucht wird, gerade eine andere Gesellschaftsform aufzubauen.
Wie auch also immer. Die DDR.
Genau, oder? Die DDR, genau, wie auch immer das dann sich entwickelt hat. Also natürlich war das überhaupt nicht der erträumte kommunistische Alltagswunsch, den die Menschen hatten. Aber es war eben ein Versuch eines neuen Aufbaus, einer neuen Gesellschaftsform. Und es ging denen aber nicht darum, irgendwo für sich selbst glücklich zu werden, sondern sie wollten eben die Gesellschaft als Ganzes optimieren, gleicher machen. Und das wäre praktisch eher eine Art von Flucht gewesen. Und darum ging es ja nicht. Es ging darum, da wo ich bin, da wo ich jetzt bin, da möchte ich, dass es den Menschen und der Gesellschaft besser geht. Das war eben das Ziel. Und deswegen war eben auch nicht ein Weggehen eine Option. Auch wenn das mit Sicherheit bei sehr vielen Leuten mal durchdacht wurde. Aber eben hier, wo ich bin, hier will ich die Dinge verbessern. Und deswegen bleibe ich hier.
Aber der Widerstand in der DDR wurde dann ja von den anders jetzt vielleicht als von Sozialdemokraten oder so, wurde ja der von Kommunisten ja sehr gewürdigt oder als der Widerstand nach vorne gehoben. Es wäre auf jeden Fall dann einfacher gewesen, oder?
Ja, es wäre mit Sicherheit einfacher gewesen, sich im Alltag zu positionieren und die eigenen Ideale völlig legitim auszuleben und nicht Sorge zu haben, wieder repressiert zu werden. Die DDR, die sich ja eben als antifaschistischer Staat aufgebaut und verstanden hat, hat ganz klar die kommunistischen WiderstandskämpferInnen gewürdigt und fand die sehr, sehr relevant eben auch für die eigene Geschichte und hat sich immer wieder darauf auch berufen. Aber das zeigt eben, dass die politische Überzeugung das Relevante war für diejenigen, die in Düsseldorf oder in wo auch immer, aber nicht in der DDR geblieben sind. Also es ging nicht um das eigene Glück, da zu leben, wo es mir jetzt selbst am besten geht, sondern es ging darum, die Gesellschaft zu einer besseren zu machen.
Dabei sind ja in der frühen Bundesrepublik durchaus einige aus der Arbeiterbewegung in den Osten gegangen. Also Ja, man hat ja gemerkt, dass man nicht im Westen nicht erwünscht ist, anders jetzt als im Osten, wo ja angeblich konsequent alle Nazis aus Ämtern und Wirtschaft vertrieben wurden. Da hatte man ja andere Erfahrungen gemacht, auch im Westen. Und dann die Wiederbewaffnung und die Wehrpflicht, die ja im Westen auch 1956 wieder eingeführt wurde.
Es hat ja 17 Aufnahmelager für Übersiedler aus dem Westen in der DDR noch in den 60er Jahren gegeben. Aber als dann die Mauer gebaut wurde und die Wehrpflicht auch im Osten eingeführt war, da hatte dann die DDR als Gegenmodell zur Bundesrepublik ausgedient.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum kommunistischen Widerstand, der lange Jahre ja ignoriert wurde in einer Gesellschaft, was hat das für Auswirkungen? Auf jeden Fall schwierige, findet Marien.
Es ist ja im Grunde völlig egal, ob ich Kommunistin bin, ob ich Liberale bin, ob ich Sozialdemokratin, Katholikin oder Jüdin bin oder was auch immer. Ich muss doch anerkennen, dass da Menschen aktiv gegen ein menschenverachtendes, faschistisches, rassistisches Regime sich engagiert haben.
Aktuelles Beispiel wäre dann wahrscheinlich auch, dass man, wann war das, vorletztes Jahr, den VVN versucht hat, die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Wäre das für dich auch ein aktuelles Beispiel?
Das ist eine unsagbare Frechheit und Dreistigkeit sondergleichen. Der VVN, der sich eben nach 1945 gegründet hat, wo eben Menschen wie die Schabbots, wo Doris Maase, die eben darin aktiv waren, um die Verbrechen des Nationalsozialismus aufzudecken, um bestimmte Dinge aufzuzeigen, um sich selbst auch miteinander auszutauschen. Wir wissen, wie wichtig Selbsthilfegruppen sind. Der VVN geht natürlich ganz stark darüber hinaus. Ich will den nicht als Selbsthilfegruppe bezeichnen, aber wie wichtig das für die Menschen war, zusammenzukommen, um eben die Verbrechen des Naziregimes aufzuzeigen, transparent zu machen und eben auch dafür zu sorgen, dass sowas nie wieder passiert. Es ist so eine wichtige Vereinigung und dass diese Vereinigung, wo jetzt eben leider sehr viele Menschen, die sie damals mitgegründet haben, nicht mehr aktiv sind, weil sie einfach mittlerweile oder inzwischen gestorben sind, aber sich auch viele jüngere Menschen sich dem VVN ideologisch verbunden fühlen, weil sie keinen neuen Faschismus möchten, weder in Deutschland noch sonst irgendwo, und sich deswegen eben die VVN ja auch weiter gegründet hat als VVN-BDA, also Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, wie sie heute heißen. Also eben Menschen, die sich als antifaschistisch verstehen, dort aktiv sind. Und dass Antifaschismus nicht gemeinnützig ist, erschließt sich mir überhaupt nicht.
Aber nochmal zur Recherche für Enkelinnen und Enkel, deren Großeltern im kommunistischen Widerstand waren. Marien hatte einige Tipps.
Es gibt verschiedene Orte, an die ich mich direkt wenden würde. Zum einen würde ich die VVN einfach anschreiben. Es gibt in Wuppertal auch das VVN-Archiv, was sehr, sehr viele Materialien bereithält. Und die Personen, die eben bei der VVN aktiv sind, freuen sich natürlich auch immer über einen Austausch und freuen sich auch darüber, wenn nochmal weitere Geschichten von Kommunistinnen, Kommunisten oder anderen WiderstandskämpferInnen aufgearbeitet werden. Also das würde ich auf jeden Fall als erstes machen. Dann gibt es das Hans-Litten-Archiv, das ist ein Verein zur Errichtung und Förderung eines Archivs der Solidaritätsorganisationen der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung und der sozialen Bewegung. Der Titel mag etwas sperrig sein, aber das Hans-Litten-Archiv in Göttingen hat auch definitiv einige Materialien. Und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den ich als erstes, glaube ich, in Angriff nehmen würde, wäre die lokale Gedenkstätte oder die lokale Mahnung-Gedenkstätte, je nachdem, wo ich bin, anzufragen. Denn die Gedenkstätten haben eben auch ein großes Interesse daran, zu zeigen, wie der Nationalsozialismus funktioniert hat, wie repressiv er war und eben zu gedenken. Und die haben häufig Listen von beispielsweise eben Kommunistinnen und Kommunisten, aber eben auch von jüdischen Personen, die in der Stadt während des Nationalsozialismus waren, die Repressionen erlitten haben und können dann nochmal weitere Anknüpfungspunkte geben. Und wenn diese drei Orte abgeklappert wurden, dann macht es ja vielleicht auch nochmal Sinn, die städtischen Archive und die Landesarchive abzuklappern. Also ich habe beispielsweise für meine Broschüre zu Frauen im Widerstand mir die ganzen Gestapo-Akten angeschaut von kommunistischen Frauen im Widerstand. Das ist aber schon harter Tobak, das zu lesen. Also
wieso?
Weil da dann zum Teil die Verhöre protokolliert werden. Und die Situation ist eben die, dass die Nationalsozialisten die Personen beschreiben und dann eben Verhörprotokolle in diesen Akten sind. Das heißt, die Wortwahl ist sehr menschenverachtend und missachtend. Und wir wissen, dass die meisten Verhöre oder sehr viele Verhöre unter Gewaltandrohungen oder sogar eben auch unter Folter stattfanden. Also die Gewaltsituation ist in all diesen Verhören immer mitzudenken. Und die Nationalsozialisten haben eben ihren klaren politischen Feind gegenüber gehabt im Gespräch und dann die Protokolle zum Teil eben auch so abgefertigt, wie es ihnen gepasst hat. Das heißt, vielleicht unter Folter gemachte Geständnisse wurden als, ach, er hat einfach im Gespräch den und den verraten formuliert. Also da stehen vielleicht Dinge, die, wenn ich mich vorher noch nicht damit beschäftigt habe, wie die Situation war, wie mein Großvater, meine Großmutter bestimmte Dinge erlebt hat, die könnten mich vielleicht erstmal irritieren oder schockieren. Und das wäre dann auf jeden Fall, würde ich sagen, erst der Schritt, nachdem ich mich vorher schon ein bisschen informiert habe, wie war denn die Situation vor Ort und wie kann ich eigentlich das Geschehene gut einordnen. Und dann bieten diese Akten eben vor allem tatsächlich viele Antworten auf W-Fragen. Wo war meine Oma? Wann wurde mein Opa verhaftet? In welchem Gefängnis waren die untergebracht? Wann wurden sie wohin gebracht?
Aber Maren, ist es auch wichtig, dass man auch abseits der Unis sucht?
Forschung entsteht nicht nur innerhalb und im Umkreis von Universitäten. Forschung entsteht auch darüber hinaus, eben in Gedenkstätten, an Gedenkorten und von Menschen, die betroffen waren, die Interviews geben, die das aufarbeiten. Natürlich hilft ein Geschichtsstudium oder ein historisches Wissen darüber, wie ich vernünftig wissenschaftlich arbeite, um bestimmte Dinge gut aufzuarbeiten. Aber wir müssen definitiv eben auch die Stimmen immer einbeziehen, die nicht institutionell angebunden sind. Da entsteht sehr viel wichtige Forschung, auch beispielsweise die jetzt nach den Morden in Hanau. Da passiert ja auch ganz viel von den Personen, die betroffen sind, ihre Kinder verloren haben, die eben jetzt auch für eine Form von Aufarbeitung kämpfen. Oder nach dem NSU, die Personen, die eben ihre Eltern verloren haben, die dann verdächtigt wurden, dass sie in irgendwelchen vermeintlichen Dönergangs aktiv seien. Also da passiert ja auch eine ganz klare Aufarbeitung und nach außen treten mit der eigenen Geschichte und mit der eigenen Wahrnehmung. Und das sind auch einfach alles Geschichten, die wahnsinnig wertvoll und wichtig sind, die wir genauso respektieren müssen wie einen wissenschaftlichen Aufsatz.
Also heute viel erfahren über den kommunistischen Widerstand, über den man viel mehr erfahren müsste wahrscheinlich. Und beim nächsten Mal, da geht's nach Gießen.
Ja, da treffen wir Francesco Armand. Der ist dort der neue Sozialdezernent Sinto und hat uns seine Geschichte erzählt.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram. Da sind wir zu finden unter @gesternistjetzt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder bewertet, etwa bei Apple Podcasts. Es hilft uns auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war unser Podcast Gestern ist jetzt. Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC BY NC ND.